Ihr dürft euch setzen. Auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen und guten Morgen in dieser Ferienzeit. Ihr seht, die Reihen sind gelichtet. Liegt natürlich daran, dass, so wie der Lars schon gesagt hat, ein großer Prozentsatz der Leute bei der Teenie-Freizeit schon ist und natürlich auch schon im Urlaub. Und wie es in der Urlaubszeit so ist, hat man normalerweise auch relativ viele Gäste da. Deswegen darf ich einmal, wer ist noch heute vielleicht zum allerersten Mal da, einfach mal kurz winken. Okay, ein paar Leute, super schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Fühlt euch wie zu Hause. Schön, dass wir gemeinsam feiern dürfen. Ich habe gedacht, so Urlaubszeit und dann machen wir auch so eine richtige Urlaubspredigt und habe gedacht, das wird ja relativ relaxed. Und dann war ich fertig mit Predigtschreiben, habe gedacht, oh, so relaxed war es jetzt doch nicht. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie es ist und wir können ja ein paar Fenster aufmachen, dass es insgesamt auch ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommt. Weil ich weiß nicht, wie ihr jetzt in die Ferienzeit schaut, also Familien, die noch Kinder in der Schule haben, da ist es eher so, naja, jetzt sind für mich nicht Ferien, sondern jetzt fängt erst die Arbeit an, wenn die Kids plötzlich zu Hause sitzen und den ganzen Tag überlegen, was soll ich denn tun? Und wenn Kinder überlegen, was soll ich denn tun und zu viel Zeit dafür haben, dann kommen manchmal auch komische Sachen bei raus. Das weiß ich noch aus meiner eigenen Kindheit. Deswegen weiß ich nicht, wie du jetzt in diese Ferienzeit startest, ob das jetzt irgendwie so hast, dass du sagst, ja, jetzt kann ich ausspannen, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Ruhe. Oder ob ihr sagt, wie soll ich die 6 Wochen nur irgendwie rumbringen? Aber egal wie, wenn wir in Urlaub fahren, also ich habe mir jetzt für diese Predigt keine Urlaubsprospekte durchgeschaut, aber wenn wir in Urlaub fahren, dann fahren wir da aus einem bestimmten Grund hin. Weil wir eben ausspannen wollen, weil wir Ruhe haben wollen, weil wir Abstand vom Trubel wollen, vielleicht auch, weil wir Abenteuer erleben wollen, weil wir ein Wagnis eingehen wollen, mal was Unbekanntes erforschen wollen. Und wenn das halt alle in Deutschland irgendwie gleichzeitig machen, dann hat man wie gestern 3000 Staus bei 7000 Kilometer Länge und dann ist gar nicht mehr so viel mit Ruhe und so. Und ich bediene mal heute Morgen ein Klischee, das uns Deutschen so anhaftet. Wir haben die Eigenschaft, praktisch so viel wie möglich von zu Hause in unseren Urlaub mitzunehmen. Also, da lachen einige, aber genau, wahrscheinlich, weil es ist aus eigener Erfahrung so. Also, wir packen alles ein, was geht so, weil wir weiß ja nicht, oh, gibt es in Frankreich überhaupt einen Toaster? Okay, dann nehme ich meinen Toaster mit. Und haben die Italiener so eine richtige Kaffeemaschine, wie wir sie brauchen? Nein, wahrscheinlich nicht. Also packen wir die auch noch mit ein und so weiter. Und so richtig wollen wir unsere Kultur eigentlich gar nicht verlassen. So, wir gehen dann, also ist Klischee, ist mir schon klar, aber wir gehen dann ins deutsche Hotel nach Mallorca, singen dort deutsche Schlagerlieder am Strand mit deutscher Bedienung, essen deutsches Essen, aber halt alles bitte bei 35 Grad in der Sonne am Strand. Wir alle wollen diesen Abstand, wir wollen nicht zu Hause rumlümmeln, wobei Balkonien jetzt auch nicht ganz so schlecht ist, aber wir wollen nicht einfach nur zu Hause sein, wir wollen den Abstand, wir wollen auch das Wagnis, das Abenteuer, das andere, aber dann halt doch nicht so viel. Also bitte in Maßen, so dass wir es auch irgendwie noch verkraften können. Und wenn es sein muss, dann nehmen wir unsere Bürgermaultaschen eben auch noch mit in die Toskana und erwarten, dass wir in Frankreich am Strand irgendwie Schnitzel mit Pommes essen können. Jetzt sind wir natürlich, mir persönlich die Urlaubsvorlieben von uns relativ egal. Dafür würde ich auch nicht bezahlt, dass ich euch irgendwie Urlaubstipps oder so gebe. Jeder soll so entspannen, wie er es für richtig hält. Aber was mir nicht egal sein kann, ist, dass wir genau dieses Prinzip von irgendwie will ich dort ankommen und irgendwie will ich dort sein, aber dann doch irgendwie so viel wie möglich von meinem Alten mitnehmen, dass wir genau dieses Prinzip irgendwie auch auf Gott anwenden. Wir wollen Gott und wir suchen Gott, weil wir bei Gott irgendwie zur Ruhe kommen, weil wir bei ihm ausspannen können von den Strapazen eines menschlich motivierten religiösen Lebens, dort irgendwie abladen können, wissen, dort darf ich einfach sein. Wir haben gehört, ja, ich bin Kind Gottes, ich darf einfach sein bei ihm, seine Gnade deckt mein Leben ab und damit kann ich einfach aufleben und in Freiheit sein. Und wir wollen im Gebet und im Lobpreis Abstand vom Trubel dieser Welt, vom Alltag und so weiter. Wir wollen vielleicht auch das Abenteuer, was mit Gott erleben, mal so richtig erleben, wie eine Heilung passiert oder sonst was. Wir wollen das Wagnis im Glauben eingehen. All die Dinge wollen wir tun, aber bitte nicht zu viel von allem so. Also alles in Maßen und auf eine Art und Weise, wo ich auch irgendwie noch mitkommen kann. Deswegen tendieren wir dazu, dass wir unser altes Leben mit hineinschleppen in unsere Beziehung, in unser neues Leben mit Jesus. Ich will das alles, was Jesus hat, aber eben auf meine Art und Weise, nicht so, dass es mich zu sehr durcheinander bringt oder meine Gewohnheiten und Ansichten nicht zu sehr herausfordert, aber bitte bei 35 Grad mit Sonne und Strand. Und so gehen wir an unsere Gottesbeziehung ran und sagen, okay Gott, ich will das irgendwie, was du alles hast, aber bitte auf eine Art und Weise, die mir angenehm ist. So. Bitte ein deutsches Hotel, weil das mit Französisch oder mit Spanisch habe ich nicht so. Bitte mit dem deutschen Essen, weil das, was die dort servieren, naja, das ist nicht so optimal. Aber bitte bei 35 Grad Sonne und Strand. Gott, ich will dich, ich will deine Vergebung, ich will deine Liebe, ich will deine Annahme, ich will deine Gegenwart spüren, ich will erleben, wie du Dinge durch mich tust, andere Menschen berührst und vielleicht auch heilst oder was auch immer, aber bitte nur so, wie es für mich angenehm ist. Bitte so, dass ich da auch irgendwie mitkam. Das Gute ist, dass Paulus sich vor 2000 Jahren ähnliche Gedanken gemacht hat. Also bei ihm ging es nicht um Urlaub auf Mallorca, der ist eher aus anderen Gründen wollte, der nach Spanien zu missionieren. Aber Paulus macht in einem Text deutlich, dass es nicht ein neues Problem von uns ist, so, dass wir so denken. Dass wir unser altes Leben mit hineinnehmen in das Leben mit Jesus. Und er macht das in einem Text aus dem Kolosserbrief sehr, sehr deutlich. Er geht dort ein ethisch-moralisches Problem an. Also sind irgendwelche Vorfälle in der Gemeinde, wo Paulus sagt, also so kann Gemeinde nicht sein. Also dass da unmoralische Sachen da sind, dass da Boshaftigkeit da sind, so, das passt nicht in die Gemeinde. Und er schreibt die Kolosser an, nicht nur aus dem Grund, aber eben in diesem Kapitel aus dem Grund. Und er sagt, ihr Leute, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, dass dieses Prinzip, das Paulus hier anspricht in seinem Brief an die Kolosser, das gilt nicht nur für ethisch-moralische Dinge. Sondern ich glaube, das gilt für unser ganzes Glaubensleben mit Jesus. Deswegen entfaltet an dem, was Paulus hier über die Ethik schreibt, ein paar Gedanken zu unserem ganzen Glaubensleben in Jesus. Er schreibt in Kolosser 3, Vers 1, für die, die mitlesen wollen, ihre Bibel dabei haben, Kolosser 3, Vers 1, schreibt Paulus. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Also ich wiederhole es, weil beim Zuhören ist immer gut, wenn man es zweimal hört. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Was sagt Paulus hier? Er sagt, naja, also ihr seid auferstanden mit Christus und ihr lebt jetzt in Christus. Er sagt ein paar Verse vorher, Christus in uns ist so die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die wir in wir haben. Und das heißt aber, dass jetzt unser Augenmerk und unsere Aufmerksamkeit auf das Himmlische gerichtet sein soll und eben nicht auf das Irdische. Und Paulus sagt nicht nur irgendwie so, naja, mach mal irgendwie 40% Himmel und dann 50% oder 60% noch Erde und dann irgendwann wird es halt mehr und irgendwann bist du bei 80% Himmel und 20% Erde, sondern er sagt, nein, 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 wir sind der Erde gestorben, dem Irdischen. Wir sind dem Weltlichen gestorben. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Er macht keine halben Sachen. Gestorben ist nicht halbtot. Irgendwie so, ja, wir sind der Welt irgendwie so halb gestorben. Nein, wir sind ganz gestorben, dieser Welt. Das macht Paulus hier ganz, ganz deutlich. Und wir haben ein neues Leben. Und bei unserem Leben in Christus geht es eben nicht um die Optimierung des Vorhandenen. Und das ist eine Falle, in die wir oft tappen. Wir versuchen als Christen, denken wir, naja, jetzt ist ja Jesus in mir, jetzt sollte ich noch ein bisschen freundlicher sein. Oder ich sollte noch ein bisschen mehr Ruhe in mir haben und ein bisschen mehr Frieden wie früher oder ein bisschen mehr Sonne oder ein bisschen mehr Meer, was auch immer. Und wir versuchen, unser Leben, wie wir es jetzt haben, durch Jesus irgendwie zu optimieren, dran rumzuschrauben, Updates drauf zu spielen, wie auch immer ihr das nennen wollt, mir völlig egal. Und Paulus sagt, nee, 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 da läuft was schief. Ihr seid dem alten Leben gestorben. Ihr könnt da nichts mehr dran rumoptimieren. Wenn man tot ist, ist man tot. Ein Toter hat keine Verbindung mehr, der hat keine Regung mehr, den kann man anfassen, da kommt nichts zurück, der kommuniziert nicht mehr. Und Paulus sagt dir ganz, ganz deutlich, Leute, ihr seid der Welt gestorben. Da sollte keine Regung mehr in die Richtung sein, da sollte keine Verbindung mehr in die Richtung sein. Ihr versteht mich richtig, wir sind immer noch in der Welt, ich predige hier nicht irgendwie eine Gnostik oder sowas. Aber wir sind der ganzen Sache gestorben und wir haben ein neues Leben in Jesus. Und deswegen in die Bibel ist auch Wiedergeburt. Da geht es um was komplett Neues, um eine Neuschöpfung. Um was Neues, was in meinem Leben. Wieso betone ich das so? Weil dieser Unterschied, weil der uns oft packt und weil wir da drüber stolpern. Weil wir uns so oft dabei erwischen, zu versuchen, das Alte noch irgendwie zu optimieren und besser zu machen. Und Jesus sagt, Leute, das Alte ist schon lang vergangen. Und auch Paulus sagt, für das Alte seid ihr schon lang gestorben. Hör auf zu versuchen, das irgendwie zu verbessern. Lebe in diesem neuen Leben, das von Christus kommt. Er sagt, richtet euch ganz auf diese himmlische Welt aus. Und nehmt nicht in euren irdischen Maultaschen mit in die himmlische Adria. Achso, nee, das war ich. Also sagt Paulus nicht, der kennt noch keine Maultaschen. Ja. Und dann geht er weiter, Kolosser 3, Vers 5. Tötet daher, also wählt hier auch recht drastische Worte so. Er geht nicht irgendwie so, naja, setzt es zur Ruhe oder beerdigt es, sondern sagt, tötet es. Tötet, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehörte. Und jetzt geht er diesen ganzen ethischen Dingen durch, die wahrscheinlich dort in der Gemeinde vorgelegen sind. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Und dann schreibt er, wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen, belügt einander nicht mehr. Er sagt also, die ganzen Dinge, von denen ich gehört habe, die bei euch vorliegen, Leute, legt das alles ab. Das war Teil von eurem früheren Leben. Versucht nicht, das daran irgendwie zu optimieren, dass es besser wird, sondern legt es einfach ab. Das ist vorbei, das ist gestorben. Und lebt in dem, was Jesus jetzt gebracht hat. Und dann schreibt er weiter, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen. Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen. Den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und in seinem Bild ähnlich werdet. Als die ersten weißen Leute nach Australien gekommen sind, vor ungefähr 200 Jahren, ein bisschen mehr, da waren die völlig überfordert. Und die wären fast alle gestorben. Also müsst ihr euch vorstellen, die kommen da mit ihrem Schiff nach Australien an und dann steigen sie dort aus, in diesem wunderschönen Land natürlich, am wunderschönen weißen Strand und sie wären fast gestorben. Weil alles, was sie bisher an Erfahrungen zum Leben gesammelt hatten, alles, was sie wussten, wie man überlebt, hat dort plötzlich nicht mehr gegolten. Das war alles irgendwie anders. Die Flüsse, die dort in Australien sind, die fließen nämlich nicht ins Meer, sondern die fließen irgendwie aus dem Meer ins Landesinnere. Das sind Salzwasserflüsse. Und wir wissen in Europa, wenn ich Frischwasser will oder wenn ich ans Meer kommen will, dann folge ich dem Fluss. Naja, die sind den Flüssen gefolgt und sind irgendwo ins Landesinnere und sind dann dort verdurstet. Alles ist plötzlich irgendwie giftig oder gefährlich in Australien. Also es stimmt nicht ganz, aber so kann es einem vorkommen, wenn man aus unserem Europa kommt. Das Trinkwasser, das man dann trinken kann, das kommt aus Tümpeln, das so matschig aussieht und so dreckig aussieht, dass man da nicht mal drin baden will. Aber das ist das sauberste Wasser, das man dort finden kann. Der Ackerbau nach europäischem Maßstab war natürlich zum Scheitern verurteilt. Monatelang, jahrelang regnet es nicht und dann plötzlich regnet es 5 Monate lang durch. Da kann keine Ernte funktionieren. Da kann man nicht so anbauen, wie wir hier anbauen. Und wenn die Aborigines nicht gekommen wären und hätten diesen ersten weißen Siedlern gezeigt, wie man dort überlebt, die wären alle gestorben. Die hatten keine Chance. Die Aborigines sind gekommen und haben gesagt, hey, bei uns, in unserem Land, gelten andere Maßstäbe, da gelten andere Regeln. Da könnt ihr nicht nach dem alten Leben, was ihr dort gelernt habt, da könnt ihr nicht eure eigenen Erfahrungen einbringen, die werden euch nicht voranbringen. Ihr müsst euch auf das einstellen, was jetzt hier gilt. Genau das sagt Paulus auch. Er sagt, das, was früher für euch gegolten hat, das könnt ihr nicht mit reinschleppen in dieses neue Leben. Ihr habt das alte Gewand ausgezogen und das neue Gewand angezogen. Und dann legt auch die Dinge, die zum alten Gewand gehört haben, legt die ab. Weil in diesem neuen Gewand, in diesem verheißenen Land, bringen die nichts. So geht es uns, wenn wir Christen werden. Wir ziehen dieses neue Kleid an, werden von Neuem geboren, kommen in das verheißene Land, Australien oder wie auch immer, und haben aber erstmal auch gar keine Ahnung, wie man hier überleben soll. Oder wie soll ich mich hier verhalten? Ich komme an wie einer von diesen ersten weißen Siedlern mit meiner Erfahrung, die ich aus Europa mitgebracht habe. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich in diesem neuen Gewand, in diesem neuen Leben von Christus eigentlich mich verhalten soll und überleben soll. Dinge, die vorher so ganz klar waren und die gegolten haben, die gelten hier plötzlich nicht mehr. Und auch Paulus muss darauf eingehen im nächsten Vers und er sagt, ihr Leute, also das sagt er nicht, das sage ich noch, aber dann sagt er, was diese neuen Menschen betrifft, also die, die dieses Gewand anhaben, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Und es war komplett neu für die Welt. Dort war die Unterscheidung, natürlich bin ich Grieche, bin ich Jude, bin ich Römer. Da wurde richtig viel Wert drauf gelegt. Auch die Rechte, die ich dort hatte, als römischer Staatsbürger, hatte ich komplett andere Rechte wie ein Grieche und wie ein Jude. Ob ich Freier oder Sklave bin, war dort ein Riesenunterschied. Als Sklave habe ich null Rechte. So, und Paulus sagt plötzlich, das, was früher in eurem Leben gegolten hat, wie die Welt draußen funktioniert, wie die Welt die Menschen einteilt und behandelt und wertet, das gilt hier nicht mehr. Hier gilt was komplett anderes. Wir sind alle gleich, weil einzig, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Und es war revolutionär. Da konnten die sich nicht gleich dran gewöhnen. Und wir sehen das überall in der Bibel, dass die Gemeinden das nicht so richtig hingekriegt haben. Dass Paulus auch die Korinther wieder rügen muss und sagen, hey, das sind die Reichen und das sind die Armen. Die Reichen, die fressen sich beim Abendmahl voll und die Armen haben irgendwie nichts. Ihr solltet in der Gemeinde keine Unterschiede da haben. Wir merken, wie die ersten Christen damit wirklich auch Probleme haben. Das, was früher in der Welt für sie gegolten hat, jetzt in der Gemeinde plötzlich nicht mehr gelten soll. Und wir spüren diesen Kampf, den Paulus in allen seinen Briefen führen muss und wo er sagt, Leute, ihr habt jetzt das neue Gewand an. Jetzt gelten andere Regeln, jetzt gelten andere Maßstäbe. Er schreibt weiter, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Er sagt ihnen, das ist das, was im neuen Gewand entsprechend ist. Freundlichkeit, Mitgefühl, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Alle Glieder eines Leibes seid ihr, als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Paulus sagt also, okay, das alte Leben, das gilt nicht mehr für euch, legt es ab. Und diesem neuen Leben sollten so Dinge sein wie tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Frieden im Leib Christi. Und über alles zieht an dieses Band der Liebe. Und er gibt ihnen so einen kleinen Einblick in das, was es heißt, auf ethisch-moralischer Ebene mit Jesus unterwegs zu sein, in seiner Gegenwart zu leben, aus diesem neuen Leben heraus zu leben. Warum ist es Paulus so wichtig? Was macht Paulus hier? Den Trugschluss, den viele von uns dann gehen und wo auch ganze Gemeinden und vielleicht auch ganze Generationen sich vielleicht auch schuldig gemacht haben ein bisschen, ist, dass sie aus dem, was Paulus hier tut, schließen, sie sagen, okay, die Gnade bei meiner Errettung, also dass Jesus mich angenommen hat als Kind Gottes, das war umsonst, das hat Jesus mir gegeben. Aber jetzt liegt es an mir, dass ich mich auch dementsprechend verhalte. Jetzt liegt es an mir, dass ich Bescheidenheit und Freundlichkeit und Mitgefühl und Liebe und Vergebung und so weiter, dass ich das alles irgendwie aus mir heraus auch produziere, damit dieses christliche Leben, das ich jetzt in Jesus habe, auch irgendwie nach außen hin so aussieht. Und wenn man das eine Weile macht, dann ändert man bei einer Gesetzlichkeit und bei einer Angst, dass Jesus mir vielleicht nicht mehr vergibt, wenn ich in meinen neuen Kleidern irgendwie sündige. Ist das abwegig? Vielleicht, aber wie oft versuchst du, durch dein Gebet, deine Zeit mit Gott, dein Freundlichsein, dein Gottesdienst gehen und so weiter, Gott besser zu gefallen. Wie oft hast du das Gefühl, wenn ich so und so lange gebetet habe, dann muss es Gott ja auch irgendwie gefallen, dann komme ich bei Gott besser an. Wenn ich so viel in meiner Bibel lese, dann bin ich irgendwie gut genug, dass ich jetzt auch erwarten kann, dass Gott zu mir spricht. Wie oft haben wir solche Gedanken, dass wir sagen, naja, die Errettung war vielleicht umsonst so, das Kreuz ist gerade, wo ist denn unser Kreuz? Da. Ihr verändert immer die Richtung. Die Rettung war vielleicht umsonst mit dem Kreuz, aber jetzt liegt es irgendwie an mir, dass ich das auch irgendwie zur Vollendung bringe hier. Und im Umkehrschluss, Gott wird sicherlich nicht so gut gefallen, wenn du nicht genügend gebetet hast, nicht genügend Bibel gelesen hast, der Oma nicht über die Straße geholfen hast. Das ist der Trugschluss, in den wir oft reinschlittern. Wir sagen, naja, die Errettung war umsonst, da kommen die Christen und sagen, ist alles umsonst, komm einfach zu Jesus, nimm das einfach an, das ist Geschenk, das er am Kreuz für uns erarbeitet hat, so, hier nimm das an, aber jetzt lebt bitte auch so. Lest doch Paulus, sagt er doch, lebt nicht mehr so wie früher, diese ganzen schändlichen Sachen, schmeißt die weg und wehe, macht da einen Fehler. Und jetzt bitte Freundlichkeit und Liebe und Geduld und Annahme und Vergebung und was, der Geier alles was, und da muss ich mich bemühen. Aber so meint Paulus es nicht. Paulus schreibt hier nichts von einem Bemühen. Er schreibt nichts davon, dass wir jetzt, wenn wir auf dem Weg mit Jesus sind und diese Kleider anhaben, jetzt in den Stress reinkommen und sagen, ja, jetzt muss ich das auch alles erfüllen. Sondern Paulus will hier was anderes. Aber wenn es das nicht ist, warum Paulus es hier so wichtig ist, was macht er dann? Weil Paulus sagt, Maultaschen passen einfach nicht in die Toskana. Ganz verkürzt mit meinen Worten gesagt, weil ich Maultaschen liebe. Maultaschen passen nicht in die Toskana. Dein altes Leben passt einfach nicht in dein neues Leben hinein. Wir versuchen unser altes Leben in das neue irgendwie hinein zu transportieren. Anstatt dieses Denken und dieses Verhalten abzulegen, arrangieren wir uns mit so einer Halb-Halb-Lösung. So, Jesus hat alles für mich getan und das nehme ich auch an. Jetzt versuche ich aber mit den Mitteln und mit den Methoden und mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe in meinem Leben bisher, das zu erreichen, was Jesus irgendwie von mir fordert. Ich sehe mich da immer wieder drin, dass ich da reingehe in die Falle. Dass ich versuche, mit den alten Methoden, mit den alten Vorstellungen, das zu erreichen, was Jesus von mir fordert. Und Jesus steht da wie die Aborigines und sagt, ihr lieben Leute, das könnt ihr noch eine Weile versuchen, aber wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr scheitern. Es wird nicht funktionieren. Es hat verschiedene Gründe. Und jedes Mal, wenn wir in diese Falle tappen, dann verhindern wir damit die Entfaltung der Fülle des Lebens, das wir in Jesus haben. Jedes Mal, wenn wir in diese Falle tappen, dass wir alte Methoden auf das neue Leben in Jesus anwenden, dann verhindern wir damit die Entfaltung der Fülle des Lebens in Christus. Es hat verschiedene Gründe. Ich habe mal 4 dabei. Der erste Grund, warum wir das tun, ist die Angst. Wir haben Angst. Gott ruft uns zu einem Leben aus dem Glauben heraus. Er sagt, lass deine alten Sicherheiten zurück. Lass das, worauf du bisher dein Leben gebaut hast, was dir Sicherheit und Festigkeit im Leben gegeben hat. Lass das alles zurück. Er schickt den reichen Jüngling weg und sagt, verkauf alles, was du hast, alles, was deine Sicherheiten sind und folge mir einfach nach. Folge mir einfach nach. Lebe aus dem Glauben heraus, dass ich genug für dich bin. Nicht mehr durch unsere Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt Jesus. Nicht mehr abhängig von unserem Kontostand, von unseren Möglichkeiten, von unseren Erfahrungen oder von unserer Weisheit, sondern allein von Gottes Kontostand, von seinen Möglichkeiten, seiner Macht und seiner Weisheit. Und das ist natürlich völlig klar. Wenn ich jahrelang mein Leben geplant habe und es gemessen habe an meinem Kontostand, an meinen Fähigkeiten, an meinen Möglichkeiten, an dem, was mir irgendwie an Weisheit gegeben wurde, dann fällt es mir brutal schwierig, irgendwie plötzlich anders zu denken. Dann fällt es mir brutal schwierig, plötzlich zu sagen, okay, darauf baue ich jetzt nicht mehr meine Sicherheit. Ich vertraue nur noch auf Jesus. Besonders uns Süddeutschen fällt es brutal schwer. So, der Schwabe, schaffe, schaffe Häuslebauer und nach dem Mädelschauer. Und dann soll ich plötzlich dieses Häusle, das ich da gebaut habe, aufgeben. Jesus sagt ja nicht, verkauf es so, aber er sagt, bau darauf nicht mehr deine Sicherheit. Bau nicht mehr deine Sicherheit auf das, was du bisher getan hast, sondern allein orientier dich allein an mir, an dem, wie ich dich leite, an dem, wie ich dich berufen habe, an dem, was ich in dein Leben hineingelegt habe. Am deutlichsten wird es immer an den Finanzen, weil da tut es uns immer am meisten weh, weil wir so gut rechnen können. Wir wissen, 1 + 1 = 2 und eben nicht 3. Und wenn ich 10 habe und davon 10 abziehe, dann bleibt nichts übrig. Das wissen wir und kennen wir alles relativ gut. Und jetzt stehen wir zum Beispiel als Gemeinde da und sagen, naja, wir sind zurzeit 8.000 Euro im Minus. Ist einfach so, wir sind ein bisschen hinterher mit unseren Zahlungen, die wir irgendwie so leisten sollen. Dann haben wir jetzt gerade einen Christoph angestellt für 16.000 im Jahr. Okay. Jetzt sammeln wir irgendwie noch Geld, dass wir die Iliana anstellen können. Kostet uns auch 19.000 Euro im Jahr. Okay. Und außerdem wollen wir da hinten, haben wir gerade einen Architekten arrangiert und haben dem ein Budget von 10.000 Euro gegeben, dass er da hinten das plant, damit wir hinten umbauen können. Völlig bekloppt, völlig bescheuert. Also wenn ihr so in eurem Privatleben zu einem Finanzberater kommen würdet und sagen würdet, okay, also ich weiß, ich habe da ein bisschen Minus auf dem Konto und es kommt auch irgendwie nicht so viel rein, aber ich habe vor, ich will es nochmal umbauen und ich will eine Haushaltshilfe anstellen und außerdem wollen wir nochmal 4 Wochen in Urlaub fahren, dann sagt euer Finanzberater, ihr habt sie nicht mehr alle. So, entweder kommt ihr zur Vernunft oder ich berate euch nicht mehr, weil das bringt sowieso nichts. Ja, wenn man mit den Maßstäben misst, die wir hier in der Welt haben, dann müssen wir sagen, wir sind völlig bekloppt. Wir sind völlig bescheuert, dass wir sowas tun. Aber wir messen nicht mit den Maßstäben. Wir messen nicht mit den Maßstäben von dem, was auf unserem Konto liegt. Sondern wir sagen, Jesus, wo führst du uns hin? Und im Glauben gehen wir diese Schritte. Und wenn sie noch so verrückt aussehen, und es ist nicht das erste Mal, dass wir als Gemeinde verrückte Sachen machen. Wir haben dieses, für die, die es nicht wissen, wir haben dieses Gebäude gekauft, als wir 12 Mitglieder hatten. Mit 12 Mitgliedern haben wir gesagt, so, jetzt kaufen wir mal dieses Gebäude. Völlig gesponnen. Die christliche Gemeinschaft hat damals in 2011 eine 40%-Stelle für so einen halben Pastor irgendwie versucht zu etablieren. Hat sie auch gemacht. Es hat aber geheißen, dass sie ihr Budget verdoppeln mussten. Von 12.000 auf 24.000 Euro im Jahr. Also da lachen wir jetzt vielleicht ein bisschen drüber. Aber es war damals viel Geld. Es war völlig verrückt. Und es haben auch Leute gesagt, ich sag, ihr spinnt doch. Wie könnt ihr in der Situation, wo ihr jetzt seit 2011, die christliche Gemeinschaft geht zugrunde, da ist nicht mehr viel da, da sind noch ein paar alte Leute da und ein paar, die irgendwie nicht loslassen wollen. Jetzt stellt ihr da so ein pastorales Ehepaar ein für 40%. Das übersteigt euer Budget um 100%. Das funktioniert doch nicht. Ja, wenn man mit menschlichen Maßstäben misst, nee, das kann auch nicht funktionieren. Aber wir messen nicht mit den Maßstäben, sondern wir messen mit dem, wozu Gott uns berufen hat. Und Gott hat gesagt, los. Und wir versuchen, ihm zu folgen, so gut wir können. Nicht mit ausgestaltetem Verstand, natürlich nicht. Wir haben eine Weisheit im Umgang mit Finanzen. Aber eben mit unserem Blick fest auf das Himmlische und nicht auf das Weltliche. Mit unserem Blick, so wie Paulus gesagt hat, der nicht abrückt von dem, was vom Himmel kommt, von dem, was im Himmel ist. Und eben nicht mit dem, was hier in der Welt ist. Weil, wenn wir diesen Blick nicht hätten und mein Blick abschweifen würde auf die weltliche Realität von dem, was wir hier vorhaben, dann könnte es mir auch Angst und Bange werden. Dann würde ich in unseren Gemeindeleitungssitzungen drin sitzen und sagen, Leute, wir sind bescheuert, wir müssen sofort aufhören, wir fahren die Gemeinde an die Wand. In unserem Finanzteam sitzen wir zusammen und würden sagen, nee, also jetzt müssen wir alles zusammenschneiden. Gehaltskürzung beim Sam, Christopher muss wieder gehen und Iliana könnte euch schminken, abschminken und hier hinten ausbauen. Ich glaube, euch schminken muss man die Iliana nicht mehr, das sieht toll aus, aber ihr könnt euch abschminken und hier hinten ausbauen ist sowieso. Uns wird es Angst und Bange werden. Aber wir richten unseren Blick eben nicht auf das Weltliche, sondern wir sagen, wir hängen an dem, was von Gott kommt. Und da habe ich manchmal Angst davor. Das flößt mir Angst ein, weil ich dann nicht mehr in Kontrolle bin. Wenn das Ding schief läuft, wie soll das funktionieren? Es wird nicht funktionieren, außer Gott greift ein. Das heißt es, im Glauben zu leben. Was heißt es für dich persönlich, für dein Leben? Was heißt es für dich, nicht nur in Finanzen, sondern in anderen Dingen, dass du sagst, ich baue jetzt eben nicht mehr auf das, was ich selber erarbeiten kann. Ich baue nicht mehr auf meinen Kontostand, ich baue nicht mehr auf meine Kraft, nicht mehr auf meine Begabungen. Ich höre so oft Leute sagen, ich würde gerne mit meinem Nachbar über Jesus reden, aber dafür bin ich einfach nicht begabt. Ja, das stimmt. So, wenn ich dich anschaue, wie du über Jesus redest, du hast jetzt wirklich nicht so unbedingt die Begabung. Und wenn ich auf das Weltliche schauen würde, was in dir ist, würde ich auch sagen, lieber Mann, hol dir lieber jemand anderen dazu. Aber wir schauen nicht auf das Weltliche, sondern wir schauen auf das, was von Gott kommt. Dann muss ich sagen, Gott hat einen Schatz in dich hineingelegt. Und dieser Schatz fließt aus dir heraus. Und du brauchst dir gar keine Gedanken machen, bin ich dafür begabt oder nicht, sondern es fließt einfach. Lass es fließen. Lass das, was Gott in dich hineingelegt hat, einfach heraus. Und dafür haben wir oft Angst. Und es hindert uns daran, dass wir die Fülle dessen, was Jesus uns geben will, wirklich einnehmen. Dass es sich entfaltet. Und wir verpassen so, so viel. Erster Grund, warum wir das verpassen, ist die Angst. Zweitens, unsere Bequemlichkeit. Wenn die Gottesgnade sowieso irgendwie alles abdeckt und er mir sowieso alles vergibt, ich habe zu eng geschrieben, ich kann mich nicht so richtig orientieren. Hier bin ich. So. wir sind bei der Bequemlichkeit. Wenn Gottesgnade eh alles abdeckt, wieso soll ich mich dann noch groß aufmachen und mein Verhalten und mein Denken ändern? Gott ist doch groß genug. Er braucht mich doch nicht.
Gott braucht es doch gar nicht, dass ich mein Verhalten ändere. Gott braucht es doch gar nicht, dass ich mein Denken ändere. Es funktioniert doch auch so. Und wenn ich irgendwo dann was falsch mache, keine Sorge, Gottes Gnade deckt es doch sowieso ab. Wieso soll ich mir den ganzen Stress antun? Wieso soll ich mir diesen ganzen Stress antun, alles, was ich bisher gelernt habe, alles, was ich in meinem europäischen Agrarkurs gelernt habe, jetzt in der Strahlen über Haufen zu werfen? Ist doch Quatsch. Gottes Gnade deckt es eh zu. Ich komme schon irgendwie durch. Lass mich in meinem Denken, lass mich in meiner Philosophie. Ich habe mich hier so gut eingerichtet, ich brauche keine Veränderung. Das passt doch auch so. Und da, wo es nicht passt, da ist Gottes Gnade. Und wir lassen uns einfach treiben und sagen, naja, Gott hat mir ja vergeben, ich habe mir mein Ticket in den Himmel, das kann mir auch keiner mehr nehmen. Und wieso soll ich jetzt noch groß irgendwie an mir arbeiten? Paulus, was sagst du da? Lass es doch einfach, ist doch völlig okay. Und wir verpassen die Fülle des Lebens in Christus, weil es uns zu bequem ist, da wo wir gerade sind. Wir sagen, geht doch auch so. Lass mich nur ganz ehrlich, bis ich Familie und Job und alles irgendwie gemanagt kriege, jetzt soll ich auch irgendwie hier mein Leben anpassen, sodass es irgendwie passt, weil ich in Christus bin. Ganz ehrlich, Sonntagmorgens 2 Stunden, aber dann muss gut sein. Mehr geht leider nicht. Und wir verpassen es. Wir verpassen die Entfaltung der Fülle des Lebens in Christus. Dritter Grund, Unverständnis. Wir haben gar nicht noch nicht so richtig verstanden, welche Fülle wir in Jesus eigentlich haben und was es wirklich heißt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Wir haben es noch nicht gecheckt, wir haben es noch nicht ergriffen. Und natürlich ist es immer ein Prozess, dass wir mehr und mehr von dem verstehen, was es heißt, in Gottes Gegenwart zu leben. Natürlich ist ja noch nicht alles da, da ist ein Lernprozess drin. Aber wir geben uns gar nicht mehr auf den Weg, weil wir nicht glauben können, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Wir sagen, naja, das mit Jesus, mit dem christlichen Glauben, das habe ich irgendwie verstanden, abgehakt. Manche nach der Konfirmation, manche nachdem irgendwie gesagt hat, jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt sind andere Dinge dran und ich habe diesen Weg mit Jesus irgendwie abgehakt und jetzt habe ich einen Status quo, der einigermaßen passt und mehr brauche ich auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, dass es noch mehr gibt, weil ich mich nicht darauf einlasse. Und Paulus geht darauf auch ein. Er sagt bei den Kolossern, ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Warum? Damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Paulus weiß es auch, dass wenn wir hineinkommen in das neue Land, wenn wir dieses neue Gewand anziehen, dass wir dann nicht dastehen und sagen, ich bin schon perfekt. Sondern er sagt, Gott wird in euch immer wieder erneuern und euch immer mehr dorthin ziehen. Immer mehr dorthin bringen. Und wenn du heute hier sitzt und denkst, ja, das gilt vielleicht für andere, aber nicht für mich, dann lass dir das nochmal ganz bewusst auch sagen, das gilt auch für dich. Die Fülle in Christus gilt auch für dich und dein Leben. Ob du es glaubst oder nicht, ob du es wahrhaben willst oder nicht, es gilt für dein Leben. Und wenn dich Unverständnis davon abhält, da noch mehr und tiefer zu gehen, dann lies die Bibel. Lies dieses dritte Kapitel im Kolosserbrief. Langsam durch und sag Gott, was steht da für mich drin? Und lass dir die Augen auftun für das, was Jesus für dich hat. Weil wenn wir unverständlich bleiben, weil wir es gar nicht checken, welche Fülle Gott für uns hat, dann werden wir sie auf jeden Fall verpassen. Und das vierte, und für heute das letzte, da gibt es vielleicht noch mehr Gründe, aber diese vier habe ich mir rausgesucht, unser Stolz. Ich will einfach nicht zugeben, dass mein altes Leben an vielen Stellen die falsche Einstellung hatte. Ich bin stolz auf mein Wissen, ich bin stolz auf mein theologisches Wissen. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Ich bin stolz auf das, was ich mit meinen bisherigen Methoden irgendwie geschafft habe. Hat doch geklappt. Ich habe doch ein Haus kaufen können. Ich habe einen guten Job. Ich habe eine tolle Familie. Wir können 2 Wochen im Jahr in Urlaub fahren. Ist doch alles gut. Jetzt soll das alles plötzlich nichts mehr sein. Was erzählst denn du da? Und unser Stolz hält uns davon ab. Die sozialen Konstrukte, die wir uns im 21. Jahrhundert irgendwie erarbeitet haben, so Akzeptanz, Toleranz, die Gleichmachung aller Dinge, so in der Geschlechtsethik oder in der Ehe oder in der Sexualität, alles ist irgendwie plötzlich gleich. Und wir haben uns da soziale Ideologien erarbeitet, auf die wir stolz sind. Schau uns an, wie fortgeschritten unsere Kultur ist. Schau uns an, wie fortgeschritten unsere Gesellschaft ist. Und wir glauben in unserem Stolz, dass wir es besser hinbekommen haben, als es was Gott, unser Schöpfer im Himmel, uns sagt. Wir nehmen diese ideologischen Erkenntnisse mit in unser neues Leben und versuchen, die irgendwie zu vereinen und sagen, naja, das, was Gott mir bringt, ist ja ganz gut, aber wir haben ja auch einiges erreicht hier. Wir haben ja auch einiges verstanden. Gott, das müssen wir jetzt irgendwie versuchen zusammenzukriegen, weil ich will das eine nicht loslassen, das ist zu gut. Da bin ich stolz drauf. Wir verpassen die Fülle des Lebens in Christus. weil wir aus Stolz oder Rechthaberei oder was auch immer an dem festhalten, was wir selber erreicht haben. Und dann kommt Paulus und sagt, Leute, ihr habt es nicht verstanden. Ihr seid dieser Welt gestorben. Ihr seid tot für diese Welt. Da sollte keine Regung mehr da sein. Und ihr habt ein neues Leben in Christus. Ihr habt ein neues Gewand. Aber wir sitzen mit unseren Kleidern, sitzen im verheißenen Land Australien, versuchen mit unseren alten Methoden unser Leben zu regeln. Und das geht schief. Woran merke ich, dass ich mein Leben als Christ mit diesen alten Kleidern versuche zu leben, mit diesen alten Methoden zu leben? Woran merke ich das? Wenn dich das Christsein stresst. Wenn dich das Christsein stresst, wenn es dich stresst, mit Jesus unterwegs zu sein, dann bist du mit den falschen Methoden unterwegs. Dann versuchst du mit europäischem Ackerbau in Australien was anzupflanzen. Es wird nicht funktionieren. Es werden immer kümmerliche Pflanzen bleiben. Wenn du das Gefühl hast, ich sollte doch viel mehr von dem sein. Oder ich müsste noch viel, viel mehr Glauben haben damit. Ich müsste noch mehr das und das. Ich müsste mich noch mehr einbringen. Ich müsste noch mehr Finanzen und so weiter. Und dem sollte ich noch mehr folgen. Und ich sollte mich irgendwo einbringen im Kinderdienst. Und ich sollte mehr Zeit im Gebet verbringen. Und ich merke, das ganze Ding, was Christsein heißt, das fängt an, mich irgendwie zu stressen. Dann bin ich mit den falschen Methoden unterwegs. Plötzlich merke ich gar nichts mehr von dieser vielversprochenen Freiheit, die mir damals versprochen wurde, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Sondern ich bin nur noch beschäftigt, diesen scheinbaren Ansprüchen gerecht zu werden. Ich bin nur noch am Hinterherrennen. Und das ist ein deutliches Indiz dafür, dass du gerade Maultaschen in der Toskana ist oder europäischen Ackerbau in Australien betreibst. Oder wie Paulus es sagen würde, dass du ein neues Kleid anhast, aber immer noch in dem alten lebst. Wenn dich dein Christsein stresst, wenn es dich stresst, wenn wir von hier vorne sagen, Leute, wir wollen noch mehr für Heilung beten. Leute, wir wollen noch mehr Durchbruch in Jesus haben. Leute, wir beten, dass noch mehr Finanzen kommen. Wenn dich diese Dinge stressen, dann versuchst du diese Dinge noch mit alten Methoden zu erreichen und du wirst scheitern. Du wirst scheitern. Da wird nichts wachsen. Das wird eingehen. Sich auf Jesus einzulassen, heißt, unseren Blick nur noch auf das Himmlische zu richten und nicht mehr auf das Weltliche. Das heißt aber auch, dass ich meine Probleme und meine Herausforderungen eben nicht mit den Methoden und den Erfahrungen angehe, die ich bisher erprobt habe, sondern dass ich im Glauben sage, Herr Jesus, nicht aus meiner Kraft, sondern durch deinen Geist. Nicht aus meinem Vermögen, sondern durch deine Kraft. Nicht von meinen Finanzen, sondern aus den Schätzen und aus dem Reichtum des Himmels. Nicht aus meinem Glauben, weil der ist klein und Jesus, hilf meinem Unglauben, sondern aus dem heraus, was du mir schenkst. Und dann stresst es mich nicht mehr, weil ich weiß, das kommt ja nicht auf mich an. Merkt ihr das? Ich sage immer, nicht aus mir, nicht aus mir, nicht aus mir. Weil sobald ich meine alte Methode anwende, dann sagt diese Methode, Samuel, du musst aber. Streng dich an, mach's, kratz alles Geld zusammen, alles, was irgendwie geht, und dann versuch's. Und es wird scheitern. Oder wir erreichen es irgendwie mit Ach und Krach, aber mit mega viel Stress. Und Paulus sagt, Leute, dem seid ihr doch schon lang gestorben. Macht euch doch nicht so einen Stress, dem seid ihr schon lang gestorben. Sondern nehmt es an, was Christus in euch getan hat. Und lasst Christus sich in euch entfalten. Ich löse meine Probleme nicht mehr mit meinen Methoden, sondern mit der Gnade, mit der Kraft, mit der Weisheit, Demut und mit der Liebe des Himmels. Lass ab von deinem Stolz. Lass ab von deinem Stolz. Lass gehen deine Angst. Komm heraus aus deiner Bequemlichkeit. Und lass dir immer wieder neu sagen, welche Fülle des Lebens in der Gegenwart Gottes für dich bereit ist. Paulus schreibt, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ich will heute Morgen noch ein paar Minuten nehmen und einfach für uns beten. Und wenn du heute Morgen da bist und du sagst, naja, genau das ist mein Problem. Ich habe mein Leben Jesus gegeben und habe es auch angenommen für mein Leben, aber jetzt ist diese ganze Sache mit Jesus irgendwie, ich fühle mich so unter Stress. Dann will ich heute Morgen für dich beten, dass du spürst und merkst, es liegt nicht an deiner Kraft, es liegt nicht aus dir, sondern es liegt allein an Jesus. Und ich will für dich beten, dass du verstehst, dass Paulus nicht schreibt, bemühe dich, freundlich zu sein und bemühe dich, zu vergeben und bemühe dich, in Liebe zu sein. So sagt, das ist schon Teil von dir. Diese Kleider hast du schon an. Das musst du dir nicht mehr erarbeiten, sondern sei einfach das, was du schon bist, diese neue Kreatur in Christus. Und wenn das du heute Morgen bist, dann will ich für dich beten. Ich will auch heute Morgen ganz bewusst für Finanzen beten, nicht für die Gemeinde, sondern für dich persönlich. Wenn du deine Sicherheit in deinen Finanzen, in deine Versicherungen und so weiter suchst, ist alles gut. Wir brauchen Finanzen, wir leben in dieser Welt. Ich finde auch Versicherungen nicht schlimm. Das ist okay. Ist auch schlau, sich zu versichern. Aber wenn du deine Sicherheit darin suchst und deine Möglichkeiten an deinem Kontostand misst, dann will ich heute Morgen für Freisetzung für dich beten. Weil das ist nicht der Maßstab des Himmels, sondern das ist ein menschlicher Maßstab, das ist ein weltlicher Maßstab. Und noch eine dritte Sache, wenn du heute Morgen da bist und du traust dich nicht, das, was Jesus dir gegeben hat in dein Leben, deine Begabung und deine Fähigkeiten und den Schatz, den er dich reingelegt hat, zur Entfaltung kommen zu lassen, wenn du sagst, das gilt eh nicht für mich, da bin ich nicht gut genug dafür, da habe ich zu viel gesündigt oder bin ich zu spät dran, dafür hätte ich nicht die letzten 10 Jahre verplempern dürfen mit irgendwelchen anderen Sachen, dann hör auch dort auf, mit deinem menschlichen Maßstab zu messen, weil Jesus macht alles neu. Und für ihn gibt es nie zu spät. Und dafür will ich jetzt gern beten. Und wenn ihr wollt, dürft ihr dazu aufstehen. Und wenn dich eine von diesen Sachen betrifft, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz und sag, ja Jesus, jetzt betet er gerade für mich und das nehme ich für mein Leben an. Ich lege bei allem drei die Hände aufs Herz, weil es betrifft mich alles. Ich bete auch für mich. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wenn wir bei dir sind, dass es dann überhaupt nicht mehr darum geht, was wir leisten. Dass es überhaupt nicht mehr darum geht, was wir irgendwie uns erarbeiten können. Sondern dass dieses alte, mein altes Leben, so wie die Welt früher funktioniert hat, mit diesen ganzen Ansprüchen und mit dieser Mentalität, dass ich Dinge erreichen muss durch meine Kraft, dass es bei dir gar nicht mehr gilt. Sondern dass du gesagt hast, nicht was du schaffen kannst, sondern was ich für dich tue, das zählt. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass wir da so frei sein dürfen. Und es immer wieder neu aus deiner Hand annehmen dürfen und sagen, ja Jesus, nicht was ich schaffen kann, sondern was du getan hast. Nicht meine Heiligkeit, sondern deine Heiligkeit in mir. Nicht mein Glaube, sondern dein Glaube in mir. Nicht meine Liebe, sondern deine Liebe in mir. Jesus, danke für dieses Geschenk. Danke für dieses Geschenk, dass du aus reiner Gnade uns zusprichst. Dass wir unser Leben in dir und aus dir leben dürfen. Jesus, so will ich heute Morgen beten für alle, die hier sind, die sagen, ja genau das brauche ich. Genau das spüre ich. Ich versuche mein Leben noch mit meinen alten Methoden zu leben und ich komme da unter Stress. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste doch noch mehr. Und ich habe da gar keine Ruhe und diese Freiheit in dir, die spüre ich auch nicht. Das spreche ich jetzt über dir, wenn du das heute Morgen bist, ganz neu diese Freiheit in Christus aus. Da, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Und überall da, wo du unter Druck bist, es ist nicht von Gott. Leg ab den alten Menschen. Leg ab diesen alten Anspruch, dass du es irgendwie leisten musst. Und nimm einfach das an, was Jesus schon lange in dein Leben platziert hat. Was er dir schon lange angezogen hat. Dieses neue Kleid, das du trägst, lass es leuchten. Und dann geh die Dinge an. Im Namen Jesus, geh die Dinge an. Aber tu sie nicht aus deiner Kraft. Und ich spreche jetzt ganz bewusst eine Freiheit über diesen Leistungsgedanken in einer Beziehung mit Jesus. Diesen Gedanken, der dich wieder zurück in die Religion drängen will, in das Schaffen. Sagen wir heute Morgen Nein dazu. Das gilt nicht mehr für dein Leben. Dem bist du gestorben. Sondern einzig und allein, was Jesus für dich getan hat, das Himmlische gilt für dich und nichts anderes. Wenn es du heute Morgen bist, dann nimm das einfach für dich an und sag, ja Jesus, ich höre auf, irgendwie zu versuchen, hinterher zu rennen, hinterher zu hecheln und es irgendwie zu schaffen. Ich gebe auf. Und ich verlasse mich komplett auf dich. Und ich richte meinen Blick auf dich. Und das allein zählt ab jetzt. Jesus, ich bete für unsere finanziellen Fragen. Du siehst, wie unsere Sicherheit doch so oft noch daran hängt, wie viel wir auf dem Konto haben, wie viel wir verdienen. In unserer Versicherung, in unserer menschlichen Absicherung. Und Jesus, ist auch gut. Du hast gesagt, wir leben in der Welt, wir sind in der Welt und es ist auch okay, wir brauchen auch Finanzen und wir brauchen Absicherung, wir brauchen diese Dinge auch für unser Leben. Aber Jesus, wir wollen darauf nicht unsere Sicherheit bauen. Wenn du heute Morgen da bist und du merkst, ja, ich hänge noch viel zu viel an dem, was ich selber erreichen kann in meinen Finanzen, dann spreche jetzt ganz bewusst die Freiheit des Heiligen Geistes über deinem Leben und über deine Finanzen aus. Dass wenn du auf dein Konto schaust, egal wie es aussieht, dass du einfach sagst, danke Jesus, dass du mich versorgst. Danke Jesus, dass du mir genügst. Danke, dass der Reichtum des Himmels auch mein Reichtum ist. Ich will weise sein mit meinem Geld. Ich will klug sein mit meinen Finanzen. Aber meine Sicherheit liegt bei dir, Jesus. Meine Sicherheit liegt bei dir. Und wenn du heute Morgen da bist und du spürst, ich spüre, dass ich darunter leide, dass ich alles immer an meine Finanzen festmache und an meine Sicherheit, dann nimm das jetzt an und sag, davon habe ich Freiheit in Jesus Christus. Das Geld regiert mich nicht. Mein Kontostand regiert mich nicht. Mein Sicherheitsdenken regiert mich nicht. Sondern dann bin ich gestorben und ich blicke auf Jesus. Jesus. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast Angst davor, dass sich die Fülle Jesu in deinem Leben so richtig entfaltet, weil du denkst, oh nein, dafür bin ich nicht geschaffen. Dafür bin ich nicht talentiert genug, dafür habe ich nicht die Begabung. Dafür fehlt mir so viel. Dafür habe ich viel zu viel von meinem Leben schon verplempert, dass Jesus mich irgendwie noch groß gebrauchen will. Dann hör auf, heute Morgen mit diesen Maßstäben dein Leben anzuschauen. Jesus, ich will dich bitten, dass du jetzt kommst und dass du uns diese falschen Gedanken, die Lügen des Teufels nimmst, die sagen, das schaffst du nicht, du bist nicht gut genug. Du hast nicht genügend in der Bibel gelesen. Du hast nicht genügend Glauben. Du hast dich nicht genug bemüht. Nimm diese Gedanken fort und schenk uns Freiheit in deinem Geist. Und schenk uns die Freude, diesen Schatz, den du in uns gelegt hast, zur Entfaltung kommen zu lassen. Schenk uns Mut, in Situationen hineinzugehen, in dem Wissen, in dem vollen Bewusstsein, dass ich nicht ausreichen werde, dass meine Begabung nicht ausreichen wird, dass ich nicht genügend gebetet habe, dass ich nicht genügend gefastet habe, dass ich nicht genügend die Bibel gelesen habe, dass mein Glaube nicht ausreichen wird. Und trotzdem gehe ich freudig und mit Mut voran, weil ich weiß, darauf kommt es nicht an. Du bist es, Herr Jesus. Und du wirst es tun. Und darauf baue ich meine Sicherheit, darauf baue ich mein Vertrauen. Und das spreche ich jetzt ganz bewusst über, wenn du es heute Morgen bist, dann nimm das jetzt einfach an für dich und sag, ja, Jesus, genau das brauche ich. Ich messe mich immer mit meinen Fähigkeiten und ich vergesse, dass ich mich eigentlich an dem messen sollte, was du mir zusprichst. Und das kann ich gar nicht fassen, weil es so gewaltig und so groß ist. Wenn du das heute Morgen bist, dann nimm das an und sag, ja, Jesus, das ist mich, das bin ich, das ist für mich. Und Jesus, ich bete auch für uns als Gemeinde, dass auch wir als Ekklesia und der ganze Leib Christi hier in Hohenlohe nicht mit unseren Maßstäben messen. Auch ganz bewusst nicht mit den Maßstäben des Habens oder des Verlierens. Dass wir uns keine Sorgen machen müssen um unsere Gemeinden, weil wir denken, da kommen Leute dazu oder da gehen Leute. Sodass wir einzig und allein auf das schauen, was du uns zugesagt hast und an dem festhalten und sagen, wir sind Leib Christi, weil wir zu dir gehören und nicht, weil wir uns hier irgendwas erarbeitet haben. Und lass das auch dann unsere Einheit sein in dir. Lass das diese Grund unseres Friedens sein hier in Hohenlohe, in dir. Weil wir sagen, unsere Augen sind nicht auf das Menschliche gerichtet. Sind nicht auf unsere Strukturen gerichtet, ob sie gerade wachsen oder schrumpfen, sondern allein auf das Himmlische, auf dich gerichtet. Und es eint uns. Und so können wir Hand in Hand gemeinsam dich loben, dich ehren und preisen. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.